Schönen Nachmittag, liebe KollegInnen. Wenn Sie das live hören, dann wissen Sie, dass heute der 22. März 2024 ist, ein Freitag, und es ist 15.30 Uhr nachmittags. Wir kommen langsam in die Nähe eines Wochenendes, und da spricht doch vieles dafür, dass man am Wochenende auch sich ein wenig damit beschäftigt, was so die grundsätzlicheren Fragen unserer Zeit betrifft, und das ist im konkreten Fall das Forum Informationsfreiheit und das Informationsfreiheitsgesetz, über das wir uns heute unterhalten werden, ein Wiedergänger der politischen Diskussion seit vielen, vielen Jahren in Österreich. Darüber werden wir ganz sicher auch reden. Und ich darf Ihnen zu diesem Zweck hier heute Herrn Markus, Pseudonym oder Künstlername oder wie immer man das nennt, Finn Hamedner vorstellen. Ich blende jetzt für die, die das sehen können, auch seine Webseite ein, die man unter finn.io, also sehr reduziert, die Adresse einfach finden kann. Herr Hamedner ist Datenjournalist und hat in vielerlei Medienunternehmen und Medien zu diesem Zweck schon gearbeitet, in letzter Zeit sehr stark auch bei der Süddeutschen Zeitung. Die ÖsterreicherInnen unter Ihnen kennen ihn vielleicht aus dem Standard oder aus Addendum. Daneben, und das ist vielleicht die Tätigkeit, die heute noch wichtiger ist als seine journalistische, ist er allerdings ein Gründungsmitglied und seit vielen Jahren auch im Vorstand engagierter Mensch für das Forum Informationsfreiheit, und das Forum Informationsfreiheit beschäftigt sich mit Informationsfreiheit in Österreich, und zwar auf der einen Seite, so kann man sagen, objektiv oder halt informierend, und auf der anderen Seite auch durchaus aktiv. Also das Forum Informationsfreiheit war ganz sicher einer der Key Player oder Stakeholder oder wie immer man das nennen will, bei der Debatte rund um die Einführung des drittens Bundesgesetzes, über das wir reden werden, nämlich ein Bundesgesetz Nummer 5 aus dem Jahr 2024, erschienen am 26. Februar 2024, mit dem das BVG verändert wurde und ein Informationsfreiheitsgesetz eingeführt wurde. Also ein langer Weg, den das Forum Informationsfreiheit und der Herr Hamedner begleitet haben. Ein langer Weg hat da vorläufig einmal sein Ende gefunden. Aber vielleicht auch gar nicht vorläufig sein Ende gefunden, denn wenn man ganz ans Ende dieses Gesetzes wandert, dort, wo man normalerweise als gar nicht hingeht, weil das gar nicht so wahnsinnig relevant ist, dann bemerkt man dort, dass es wie üblich dort eine Übergangsbestimmung und In- und Außerkrafttretensbestimmungen gibt. Und wenn man die liest, dann sieht man, dass große Teile dieses Gesetzes nicht, wie das vielleicht üblich ist, am Tag nach der Kundmachung oder einen Monat später in Kraft tritt, sondern erst am 1. September 2025. Es ist deswegen also vielleicht ein bisschen früh, um vom Ende eines Weges zu reden. Vielleicht ist es eher eine Zwischenstation. Und letzter Punkt der Vorrede. Herr Hamedner ist außerdem engagiert bei einer Seite, die Sie vielleicht auch kennen, die in diesem Podcast hier auch schon das eine oder andere Mal Thema war. Unter anderem, wir rund um die Covid-Pandemie auf das eine oder andere Dokument, das über diesen Weg frei geworden ist, die schon diskutiert haben in diesem Format hier. Das ist die Seite fragdenstaat.at. Nach einem ähnlichen Beispiel aus Deutschland vielleicht benannt, fragdenstaat.de. Und wenn ich mich richtig erinnere, steht bei fragdenstaat.de oder stand zumindest lange Zeit, dass es dazu dienen würde, Dokumente zu befreien. Und so ähnlich ist auch hier das Ansinnen. Also man versucht halt auf dem Weg Menschen, die Auskunftsansprüche geltend machen wollen, darin zu unterstützen, diese vornehmen zu können und dann in weiterer Folge auch darüber zu informieren, was dann über diese Auskunfts- und Informationsansprüche denn erreicht wurde. Herr Hamedner, ich hoffe, das war eine einigermaßen runde Vorstellung. Wenn nicht, bitte ergänzen Sie, was ich vergessen habe. Wenn ich nichts vergessen habe, würde ich Sie gerne fragen, aber gleich frage ich noch einmal, nicht nur rhetorisch, ob ich was vergessen habe. Wenn wir den Teil fertig haben, dann wird die erste Frage sein, ob das Forum Informationsfreiheit eigentlich gerade die Selbstauflösung betreibt wegen Erfüllung des Vereinszwecks oder ob es doch noch ein bisschen was zu tun gibt, und wenn ja, dann was. Schön, dass Sie da sind.
Danke, hallo. Ich glaube, wir sind zwar schon 10, 11 Jahre alt, aber noch keine grundsätzliche Frage unserer Zeit, glaube ich, das Forum Informationsfreiheit. Und noch eine kurze Info, Faktenstaat.at ist natürlich ein Projekt vom Forum Informationsfreiheit, nicht so nebeneinander. Wir sind jetzt nicht in Selbstauflösung und wir planen auch nicht einfach die Selbstauflösung in jetzt 16 Monaten, sondern Wir sind die Organisation mit den meisten Erfahrungen mit der aktuellen Rechtslage und werden auch mit der künftigen Rechtslage natürlich schauen, wie gehen Behörden damit um, Erfahrungen sammeln und Menschen unterstützen, die Informationen erfragen wollen. Wir, also an dem Anfragerecht hat sich jetzt nicht so viel Grundlegendes geändert, dass man alle unsere Erfahrungen aus den letzten Jahren über Bord werfen müsste. Mhm. Kann man sagen, leider oder zum Glück. Aber ich fürchte, da ist unsere Expertise weiterhin relevant. Mhm.
Vielleicht beschreiben Sie mal ein bisschen, wie die Rechtslage und auch dann die rein faktisch-organisatorische Lage derzeit ist. Also wenn ich jetzt mich dafür interessiere, ob irgendeine Behörde in Österreich irgendein Dokument zu irgendeinem Thema hat, was kann ich tun, was darf ich tun, was kostet das, an wen kann ich mich wenden, wie kompliziert ist das und so weiter. Fangen wir mal ganz basic-mäßig an sozusagen. Ja.
Passt. Ob ist ja leichter, weil wenn ich weiß, wenn die Frage nur ist, gibt es ein Dokument, dann ist ja, will ich ja keine Dokumenteneinsicht, sondern die quasi Antwort auf meine Frage. Und das Auskunftspflichtgesetz, das ungefähr so alt ist wie ich, war schon ein erster Schritt der Abschaffung oder der Einschränkung des Amtsgeheimnisses in den 80er Jahren. Und das erlaubt Fragen an Behörden, und das wurde von der Judikatur leider so interpretiert, dass eine Auskunft eben oder der Anspruch auf eine Auskunft gar nicht in die Nähe einer der Möglichkeiten gerückt werden soll, die mit einer Akteneinsicht beispielsweise Verfahrensbeteiligten möglich ist. Das war also immer sehr, sehr eng ausgelegt, auch von den Höchstgerichten. Das heißt, das war jetzt für Journalisten etc. leider kein geeignetes Tool für die tagtägliche Recherche oder auch für die langfristige Recherche. Der Vorteil des Auskunftspflichtgesetzes ist, dass es durchsetzbar ist über die Verwaltungsgerichte. Das heißt, man kann mit relativ wenig Aufwand, ohne Rechtsanwaltspflicht und mit relativ niedrigen Gebühren, 30 Euro für ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht, eine Behördenentscheidung kontrollieren lassen. Der Nachteil eben kein Recht auf darauf, auch nur nach Dokumenten zu fragen. Ich hätte gern Dokument X, wird regelmäßig als Antrag auf Akteneinsicht uninterpretiert und abgelehnt. Und die zeitliche Komponente ist auch ganz stark. Das heißt, die Behörden haben 8 Wochen für eine Erstantwort. Wenn sie die Erstantwort negativ ist, muss man extra einen Bescheid verlangen, in dem dann irgendwann mal eine Begründung steht. Ich sage irgendwann, weil die Behörde 6 Monate hat, üblicherweise, außer in Wien, um diesen Bescheid auszustellen. Mhm. Und dann hat man erst die Verfahren vor den Verwaltungsgerichten, die eben auch länger dauern. Das komplett unabhängig von der Verfassungslage, wo auch ein Amtsgeheimnis zumindest definiert ist, das so heißt, das auch stärker eingeschränkt ist, als im Behördenalltag gern gelesen wird. Aber die Verfassungsbestimmung heißt Amtsgeheimnis, und wir haben natürlich einen Straftatbestand Amtsgeheimnisverrat, wo Amtsträger auch tatsächlich strafrechtliche Ermittlungen und Konsequenzen fürchten müssen, sollten sie zu viel herausgeben. Gleichzeitig ist unsere strukturelle Kritik, keine Peitsche auf der Seite, dass zu wenig ausgegeben wird. Das heißt, man hat nur in einer Richtung was zu befürchten, und dass die Incentives dann massiv gegen jegliche Transparenz sprechen, ergibt sich dann von selbst.
Ja, und ein Beispiel für ein solches Verfahren, De lege lata, zeige ich jetzt denen, die zuschauen und nicht zuhören, gleich eingeblendet, den Asboni 313, ist schon eine Zeit lang her, hat der Maximilian Werner, ein Journalist, da recht ausführlich darüber berichtet, wie Seine Erfahrungen waren im Umgang mit Informationen, die er vom Gesundheits- und Sozialminister haben wollte hinsichtlich des Umgangs mit der Covid-Pandemie, nämlich hinsichtlich der fachlichen Begründungen, die zu den diversen Covid-Verordnungen geführt haben. Und wenn Sie ihm damals zugehört haben oder das irgendwo gelesen haben, dann wissen Sie, dass er da ziemlich lange dran sein musste, und dann, um einige dieser Informationen zu erhalten. War das ein typisches Verfahren?
Ich fürchte, das Gesundheitsministerium sticht leider in letzter Zeit dadurch hervor, dass es atypisch intransparent ist. Also es gibt, kann ich später vielleicht Beispiele bringen, aber da gab es einfach, allein in der Verfahrensführung ist das so skandalös in Wahrheit, wie welche Dinge da passiert sind, dass wirklich im Normalfall Behörden besser antworten oder zumindest besser ablehnen. Man kann sich ja besser begründet ablehnen oder also da geht einfach bei den Grunderwartungen, die man an einer Verwaltung hat, einiges schief. Mhm. Vielleicht mehr später dazu. Ich wollte noch sagen, Maximilian Werner und jetzt auch ich haben auf Basis der Auskunftspflichtgesetze seit 2013, 2014 ein stärkeres Recht auf Informationszugang dank Rechtsprechung des Gerichtshofs für Menschenrechte, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Da gab es eine österreichische Entscheidung und dann kurz danach eine Entscheidung gegen Ungarn, die sehr stark klar gemacht haben, dass Public Watchdogs Recht auf Informationszugang und Dokumentenzugang haben müssen. Und das hab ich erstmals in höchstgerichtlichen Entscheidungen quasi dann erwirkt, dass das auch quasi akzeptiert wurde von österreichischen Gerichten. Und Martin Thür war der erste Fall, der vor den Verfassungsgerichtshof gezogen ist, auf Basis dieser Menschenrechtsgerichtshof-Judikatur. Das heißt, wir stehen da schon viel besser da als vor 11 Jahren, ohne jegliche gesetzliche Änderung, allein aufgrund der Judikatur. Und bevor das passiert ist, kann ich vielleicht noch eine Anekdote erzählen, das Grundproblem ein bisschen beschreibt. Meine erste Anfrage war die Frage nach der Liste der Eurofighter-Gegengeschäfte. Die war zu dem Zeitpunkt in den ersten Jahren nach der Beschaffung, lag sie auf der Parlamentsseite auf. Später wurde sie als Staatsgeheimnis quasi geheim gehalten. Und ich war der erste Journalist, der formell nach Auskunftspflichtgesetz angefragt hat. Mhm. Offenbar, zumindest meines Wissens nach. Mir wurde es verweigert mit einer Reihe von Gründen. Es gäbe doch keine aktuelle Liste. Die Staatsanwaltschaft würde doch ermitteln. Und das würde die Ermittlungen gefährden und so weiter. Das haben wir dann damals direkt vor den Verwaltungsgerichtshof gebracht. Das war vor der Einführung der Verwaltungsgerichte. Und der Verwaltungsgerichtshof hat nach seiner üblichen, etwas längeren Verfahrensdauer dann gesagt, dieser Bescheid ist verfahrenswidrig, weil einfach zu schlecht begründet. Der Minister musste quasi den Bescheid neu schreiben und endlich nachvollziehbar begründen, warum das nicht einsehbar sein sollte. Und dann wurde er gefragt bei einer Pressekonferenz, wird das herausgegeben oder neu begründet? Und er hat gesagt, er hat nie verstanden, warum das geheim gehalten wird. Und Tage später war das auf der Website des Ministeriums. Keine Änderung der Sachlage, keine Änderung der Rechtslage. Vorher großes Drama, Geschäftsgeheimnisse, alles Mögliche. Es gibt es ja nicht mal. Und danach steht es einfach auf der Website, bevor es ich als Anfragesteller natürlich erhalten habe. Und das ist ein gutes Beispiel für diese Informationspolitik nach Gutsherrenart, wo der Verwaltung nicht klar ist, dass sie nur die Informationen für uns verwalten sollte und sie nicht quasi nach einem eigenem Gutdünken verwenden darf.
Ja, wobei ich vermuten würde, und gerade Ihr Beispiel ist ja vielleicht ein sehr gutes dafür, dass das nicht nur einfach Gutsherrenart ist oder zumindest bei politisch heikleren Fällen nicht einfach nur Gutsherrenart ist, sondern dass man das halt einfach politisch vermeiden will. Nicht, es ist unangenehm, über Gegengeschäfte mit Eurofightern diskutieren zu müssen oder es ist unangenehm, über fachliche Begründungen für Covid-Maßnahmen diskutieren zu müssen in einer sehr heterogenen und aufgeladenen politischen Stimmung. Ne? Weswegen das ja schon einen direkten Bezug auch hat, zu Fragen der Medienfreiheit, Informationsfreiheit, politischer Kultur, Umgang mit Medien in einem Land. Ne? Und das ist jetzt nicht durch die Politik oder durch die Spitzenpolitik mitunter auch. Und
Auf
es ist
jeden
nicht
Fall, ja.
nur, dass irgendwie eine Behörde keine Arbeit haben möchte. Nicht gerade in Ihrem Eurofighter-Fall würde ich vermuten, dass es letztlich politische Interessen gab oder auch politische Interessen gab, das lieber nicht in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Ne?
Es ist natürlich bequem, wenn Menschen einfach auf keine faktische Basis haben, um Entscheidungen zu hinterfragen. Als Journalist
Genau.
sehe ich das natürlich kritisch.
Kein Wunder, ja, aber ist jetzt etwas nebenbei bemerkt, wo man sich dann auch fragen kann, wie weit so ein Auskunftsanspruch jeweils gehen kann oder muss, weil Sie ja mit Ihren Auskunftsansprüchen eigentlich immer erst dann kommen, wenn die Entscheidung schon getroffen ist. Ja, und in dem Vorfeld, wo Entscheidungen gemacht werden, und zwar sowohl in der Verwaltung wie auch in der Gesetzgebung, das mit Auskunftsansprüchen sehr schwierig ist. Und da beobachte ich aus aktuellem Anlass, jetzt zum Beispiel rund um die Diskussion, ob es jetzt eine Art von Zitierverbot geben soll oder nicht und ob es im Datenschutzrecht ein Medienprivileg wiedergeben soll und wie das aussehen soll. Eine ganz starke Tendenz dahingehend, dass auch in der Gesetzgebung einfach gezielt gesteuert wird, durch politische Akteure, wann wer welches Dokument bekommt, nicht? Und wann wer dann wie viel weiß über das, was los ist. Ne? Und das wird man mit einem Auskunftspflichtgesetz schon gar nicht, aber möglicherweise auch mit einem Informationsfreiheitsgesetz nicht in den Griff bekommen, sondern es ist letztlich vielleicht auch eine Frage der politischen Kultur. Ja? Und die verändert sich vielleicht, wenn sich die Rechtslage ändert bei den Ex-Post-Überprüfungen. Ex-ante, weiß ich nicht. Also gibt es eine Position des Forum Informationsfreiheit in Bezug auf den, das ist jetzt, glaube ich, eine unmögliche Frage eigentlich, aber ich stelle sie trotzdem, eine Position des Forums Informationsfreiheit hinsichtlich der vorbereitenden Dokumente, die zu einer Entscheidung führen, ob da die Ausnahmen, die es ja in eigentlich jedem oder fast jedem Gesetz gibt dazu, ob man die irgendwie einschränken, fassen, legitimieren muss oder ob man das einfach sozusagen dem politischen Raum überlassen muss.
Ich glaube, selbst das beste Informationsfreiheitsgesetz hat ja Fristen. Die Fristen sind in anderen Ländern eher Tage als Wochen. Und das wird natürlich auch die politische Kultur verbessern, wenn man rasch in der laufenden Diskussion quasi ein Recht auf die Dokumente hätte und der Behörde nicht möglich wäre, da aus sachlichen oder unsachlichen Gründen Antworten später zu erteilen, weil es vielleicht gerade nicht bequem ist. Wir haben es selbst gemerkt, dass in diesem Gesetzgebungsverfahren zuerst lieber mal irgendwie 5 Punkte präsentiert werden, bevor man und dann mal 2 Tage über diese Punkte diskutiert werden muss, weil nicht mehr vorliegt, bevor mal überhaupt der Gesetzesentwurf darlegt, der schon existiert haben muss in Wahrheit bei der Präsentation dieser Punkte. Da haben wir auch als Menschen, die von Medien gefragt werden nach Einschätzungen, schon tatsächlich Bauchweh gehabt, erste Einschätzungen abgeben zu müssen, ohne das Gesamtpaket zu kennen. Das macht die Arbeit wirklich viel schwieriger. Grundsätzlich ist aber schon klar, dass besonders bei Behörden, vielleicht abseits des verwaltungsunterstützten Gesetzgebungsprozesses, es ganz viele Situationen gibt, wo eine Informationserteilung den Sinn und Zweck des Behördenhandelns unterlaufen würde. Sei es eine Prüfung einer Lebensmittelkontrolle in einem Restaurant, wenn man vor anfragen kann, in welchen Restaurants kommen Sie denn im nächsten Monat vorbei? Klammer, sind wir dabei? Trägt das nicht zum Sinn und Zweck des Gesetzes bei, dass dessen Einhaltung kontrolliert wird. Das heißt, da ist klar, dass es Ausnahmen geben muss. Deswegen haben wir auch sehr wenig über die Ausnahmetatbestände im Einzelnen diskutiert. Einerseits geht es im öffentlichen Diskurs sowieso unter und andererseits war uns viel wichtiger, wie diese systemisch eingebettet werden. Mhm. Und hier sind im Entwurf in den Erläuterungen, es ist ja kein Entwurf mehr, hier sind in den Erläuterungen zum Gesetz zwei Dinge vorgesehen, ein Harm-Test und ein Public-Interest-Test. Harm-Test wäre eines dieser aufgezählten Interessen, einer dieser Geheimhaltungsgründe, tatsächlich betroffen und was wäre der Schaden? Und andererseits ist das öffentliche Interesse höher als der Schaden, der erwartbare Schaden. Und das ist internationaler Standard. Wir hätten es gerne im Gesetzestext gehabt, aber in den Erläuterungen steht es. Und ich hoffe, dass sich das dann auch etabliert, dass das wirklich gemacht und dokumentiert werden muss. Meine Erfahrung ist, dass in den Verfahren tatsächlich sehr wenig dokumentiert wird, wie eine Behörde zur Entscheidung gekommen ist, die Informationen nicht herauszugeben.
Ja, das war jetzt schon sehr interessant und aus meiner Sicht auch sehr wichtig, Herr Hamedner, wenn ich das sagen darf, was Sie da gerade erzählen. Das bezieht sich ja wesentlich auf den Paragraphen 6 des Informationsfreiheitsgesetzes, wie es jetzt eben kundgemacht wurde, wo Geheimhaltungsregeln drinnen stehen. Und da gab es ja im Gesetzgebungsverfahren nicht nur, aber auch von Ihnen die Kritik, dass die Tatbestände, die da formuliert sind, zum Teil ausgesprochen interpretationsbedürftig sind. Also insbesondere der Paragraph 6 Absatz 1 Nummer 7, ja, nämlich dass die Geheimhaltung erforderlich ist im überwiegend berechtigten Interesse eines anderen. Insbesondere, und dann kommen mehrere Fälle, und der erste ist gleich der interessanteste vielleicht, zur Wahrung des Rechts auf Schutz der personenbezogenen Daten. Und das muss dann erforderlich und verhältnismäßig und gesetzlich nicht anders bestimmt sein, diese Ausnahme. Damit ergibt sich im Ergebnis im Einzelfall die Notwendigkeit einer Abwägung zwischen dem Grundrecht auf Datenschutz auf der einen Seite und dem jetzt also auch verfassungsrechtlich abgesicherten Grundrecht auf Informationsfreiheit über den Anspruch auf Informationsgewährung nach dem Informationsfreiheitsgesetz auf der anderen Seite im Einzelfall. Und dann geht es da weiter mit einem Erläuterungssatz noch, dass zu diesem Zweck alle in Betracht kommenden Interessen, einerseits an der Erteilung der Information, darunter insbesondere auch an der Ausübung der Meinungsäußerungsfreiheit und andererseits an der Geheimhaltung der Information, gegeneinander abzuwägen sind. Und da steht jetzt nicht sehr viel mehr, aber es steht was in den, wie Sie ja richtig sagen und auch zu Recht betonen, in den Materialien. Aber jetzt muss ich leider als Jurist sagen, das nehme ich achselzuckend zur Kenntnis, ja, und sage, Materialien sind ganz sicher ein Argument, ja, ein Argument, das man verwenden kann, wenn es gerade opportun ist und dann auch darauf verweisen kann und auf den subjektiv-historischen Willen des Gesetzgebers und bla bla. Kann man eine ganze Vorlesung drüber halten. Wenn ich aber das Gegenteil will, wenn ich also das verhindern will, wenn ich der Meinung bin, den Anspruch eben nicht gewähren zu wollen, dann kann ich einfach sagen, die Materialien sind eben nicht das Gesetz, sie repräsentieren nicht das Willen des Gesetzgebers, der Interpret ist nicht daran gebunden und so weiter. Ja. Und deswegen verstehe ich gut, dass Sie das im Gesetz haben wollten, ja, weil man dann eben das nicht so wegwischen kann mit, ist ja nur in den Materialien. Warum kam es denn, oder zwei Fragen, erste Frage, warum kam es nicht ins Gesetz? Was wäre Ihre Wahrnehmung, warum kam es nicht ins Gesetz? Und die zweite Wahrnehmung wäre, wie optimistisch sind Sie, dass das kein Problem ist, dass es nicht ins Gesetz kam? Dreifach negative Frage kann auch nur ein Jurist stellen. Gell? Also super. Wie schlimm ist das, weniger kompliziert formuliert, dass es da nicht steht?
Wie es dazu kam, da überschätzen Sie, glaube ich, massiv, wie stark wir eingebunden waren in diesen Gesetz.
Darüber müssen wir auch noch reden, ja. Stimmt, ja, okay. Also Sie spekulieren auch nur, ne? So wie ich.
Wir können nur spekulieren. Ja. Das war jetzt kein Verfahren, in dem Bürgerbeteiligung großgeschrieben wurde. Das heißt nicht, dass man nicht Gespräche geführt hat, aber es, also das war dann ein eher einseitiger Informationsfluss, wo wir unsere fachliche Kritik und unsere Einschätzung quasi präsentiert haben, aber keine Begründungen, warum so und nicht anders gelöst. Mhm. Das ist schade, aber kann ich jetzt gerade nicht einschätzen, wie üblich das ist. Das war ja auch unser erstes 11-jähriges Rodeo. Und wie schlimm
also es gibt ähnliche Berichte von vielen anderen NGOs aus vielen anderen Themen, ja, die wir hier schon erörtert haben, die klingen da nicht so total anders. Ja? Die klingen auch so, dass man eigentlich mitgeteilt bekommt, was Sache ist. Ja.
Ja.
Bestenfalls.
Bestenfalls. Oder im Nachhinein erfährt aus den Medien. Anyway, wie schlimm das ist, dass es nicht im Gesetz ist, das ist für mich ganz schwer abzuschätzen, auch weil ich ja nicht Jurist bin. Ich wende die Rechtslage auch nur an, nicht unerfolgreich, aber ich sehe schon, dass jetzt seit Jahren etablierte Rechtsprechung von den Höchstgerichten einfach nicht in die Bescheide Einzug nimmt, obwohl man in der Anfrage teilweise schon darauf hinweist, dass man doch schon einen Eurofighter-Vertrag rausgeklagt habe mit Link zum VWGH, zur VWGH-Entscheidung und dann plötzlich immer noch Entscheidungen aus 1992 oder so rausgegraben werden, dass man diese Frage nach einem Dokument ja gar nicht zu stellen habe, weil das sei ja keine Auskunft. Also da sind längst quasi fixierte Entscheidungen werden da immer wieder gar nicht hinterfragt, sondern einfach mal fallen gelassen, obwohl quasi bekannt. Und dann muss sich das Gericht unnötigerweise selbst mit den einfachsten Dingen dann beschäftigen, ob es jetzt in den Erläuterungen steht oder nicht. Mhm. Ganz schwierig, besonders weil ich auch, wenn es im Gesetz stehen würde, nicht darauf vertrauen würde, dass die Behörden tatsächlich diese Tests dann so durchführen und dokumentieren, wie es notwendig und angebracht wäre. Mhm. Ich hoffe natürlich, dass die politischen Ansagen, dass es jetzt mehr Transparenz geben werde und dass das doch ein gutes Gesetz sei, so durch die politischen Ebenen durchfiltern, dass das auch in den Behörden ankommt, dass man sich einfach bemühen soll. Aber wie gesagt, es gibt keine Peitsche, wenn zu wenig hergegeben wird, auch im neuen Gesetzentwurf nicht.
Mhm. Sie haben jetzt ein paar Mal schon auf den Gesetzwerdungsprozess hingewiesen und dass ich überschätzt hätte, wie sehr Sie in den eingebunden gewesen seien als NGO. Vielleicht reden wir ein bisschen über den Gesetzwerdungsprozess, denn das ist ja nicht von heute auf morgen geschehen, nicht? Also die Arbeiten zu dem Informationsfreiheitsgesetz haben eine längere Geschichte. Vielleicht reden wir über die Geschichte und dann reden wir vielleicht auch noch ein bisschen über die Selbsteinschätzung der Politik oder der Regierung oder wer immer, also wen immer man da jetzt heranziehen möchte, über die Bedeutung dieses Gesetzes.
Ja.
Haben Sie ja auch gesagt und ich habe das auch beobachtet, dass also die Adjektive, mit denen man das versehen hat, nicht die allerkleinsten waren, nicht? Also irgendwie Epochenwende und Paradigmenwechsel und so weiter.
Man kann auch sagen, da sind Paradigmenwechsel drin, aber es sind nicht die, die verkauft werden. Als Journalist jetzt bei Unternehmen in der öffentlichen Hand endlich anfragen zu können und eine Antwort gegebenenfalls gerichtlich erzwingen zu können, das hatten wir vorher wirklich nicht. Da war kein Pfad dazu zu sehen, über die Gerichtsbarkeit das durchzusetzen oder einzuführen. Und das ist wirklich ein riesiger Fortschritt bei manchen anderen Dingen, dass Bürgerinnen und Bürger jetzt endlich nach Dokumenten fragen können, ist auch gut. Bei anderen Dingen, wie endlich ein Recht auf Information, kann man das so und so sehen.
Gut, kann man so und so sehen. Lass ich mal stehen. Erzählen Sie mir noch was über die Geschichte. Also, wie lange hat's, wo beginnt Ihre persönliche Geschichte dieses Gesetzes? Und wie haben sich die, ich vermute, Jahre, die diese persönliche Geschichte umfasst, dargestellt? Und wie viel von dem, was Sie am Beginn dieser persönlichen Geschichte haben wollten und auch der institutionellen Geschichte als Forum, ist denn jetzt am Ende drin? Oder was sind die wichtigsten Pros? Da haben Sie ja jetzt auch schon einiges gesagt. Was sind die wichtigsten Defizite oder die wichtigsten Kontras? Da haben Sie auch schon einiges gesagt, aber noch nicht hier. Vielleicht wollen Sie das zusammenfassen.
Zu meiner persönlichen Geschichte. Ich bin seit mehr oder weniger dem Anfang unserer Initiative Transparenzgesetz.at beim Forum, das erst quasi als Nachfolger von Transparenzgesetz.at so richtig als Institution gegründet wurde. Das haben wir gestartet im Jänner 2013. Das war nachdem Hamburg endlich ein Transparenzgesetz bekommen hatte, das den Namen verdient. Und wir haben uns das als Anlass genommen. Oder die Initiatoren der damals schon existierenden Initiative Unscam.at, wo absurde Informationsverweigerungen dokumentiert wurden. Das war teilweise ein Standardblock, dann wieder eine eigene Website. Da haben wir gesagt, wir gehen das jetzt strukturiert als Kampagne an. Und da haben wir Frag den Staat eben auch etabliert als Tool, um auch mal zu erfassen, öffentlich, wie Behörden mit Informationsanfragen umgehen. Also einerseits die Unterstützung der Bürger, andererseits auch die Transparenz darüber, wie Behörden agieren. Das ist das Kernfeature der Plattform. Anyway, wir haben diese Kampagne gestartet, und da gab es mehr oder weniger die Forderung, wir wollen ein Hamburger Transparenzgesetz äquivalent für Österreich. Wir wollen ein Recht auf Information und Dokumentenzugang als Grundebenen. Wir wollen eine Veröffentlichungspflicht in einem zentralen Dokumentenregister, überwacht durch einen Informationsfreiheitsbeauftragten. Die Idee ist, dass Journalistinnen und Journalisten, engagierte Bürgerinnen und Bürger natürlich weit nach Dokumenten fragen können müssen, dass aber der Regelfall sein sollte, wenn Dokumente eh nicht geheim sind, dass sie öffentlich sind oder dass die Teile öffentlich sind, die nicht geheim sind. Und dass man das einfach zentral nachschlagen kann. Und all das, damit so ein System funktioniert, damit wirklich Dinge öffentlich werden, muss unserer Meinung nach jemand dafür zuständig sein. Und jemand auch Behörden mit einer weniger transparenzfreundlichen Leitung sagen können, so geht das nicht, da wäre das und das zusätzlich zu veröffentlichen. Sonst hat man, Entschuldigung, die Situation, die wir jetzt im Open Data Bereich haben, wo die größten Veröffentlicher irgendwie die Landeshauptstädte sind, aber an fünfter Stelle oder so ist eine kleine Stadt oder Gemeinde in Oberösterreich namens Engerwitzdorf mit irgendwie 10.000 Einwohnern, die mehr als manche Landeshauptstädte veröffentlichen. Und die haben nicht mehr Daten als die anderen. Das heißt, man zeigt den quasi der einzige Interessensgewinn aus dieser Datenplattform ist, wo der Wille nach Transparenz höher und wo er niedriger ist. Deswegen der internationale übliche Informationsfreiheitsbeauftragte, der Behörden unterstützt, Behörden aber auch kontrolliert bei der Veröffentlichung und der Bürger unterstützt, damit sie nicht wegen jeder Kleinigkeit zum Gericht rennen müssen, sondern ein unbürokratisches Verfahren haben können, wo sie sagen können, ich bekomme Information XY von der Behörde nicht, die behaupten Datenschutz. Ich stelle das in Frage. Gibt es eine bürokratische, eine unbürokratische Lösung? Das wäre das Ideal gewesen.
Das kam bekanntlich nicht. Also insbesondere der Informationsfreiheitsbeauftragte kam bekanntlich nicht.
Genau.
Warum eigentlich nicht?
Die entnehmen wir auch nur dem öffentlichen Diskurs, dass einfach nicht neue Stellen geschaffen werden sollen. ÖVP und SPÖ haben ja erst 2014, 2015 mit der Verwaltungsgerichtsbarkeit ganz viele Sonder-Rechtsläufe, Rechtsgänge abgeschafft. Und da war sehr lang aus beiden Parteien quasi zu vernehmen, dass man das nicht konterkarieren will. Kann man nachvollziehbar finden oder nicht, wenn gleichzeitig irgendwelche Beauftragte für Preistransparenz in der Landwirtschaft oder für Tierwohl oder Ähnliches geschaffen werden mit
KI-Servicestellen, ja.
KI-Servicestellen etc.
Ja.
Mhm. Also nicht ganz nachvollziehbar, besonders wenn man ansieht, wie gut solche Behörden in anderen Ländern funktionieren, also in der Slowakei, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das einfach die Behörde mit den höchsten Vertrauenswerten der ganzen Bevölkerung. Die wird sehr unabhängig bestellt und ist auch eine Person in der Regel mit einem Format, der man abnimmt, dass sie für Transparenz steht. Und die hat tatsächlich Befugnisse, die bei uns niemand hat. Nicht nur irgendeine Berichtspflicht, sondern wenn eine Behörde behauptet, wir haben Daten XY nicht, kann da auch mal jemand nachschauen. Und wenn man nicht reingelassen wird, kann ja auch jemand mit Polizeigeleit nachschauen.
Also zwei Fragen dazu. Best Case wäre also sowas wie Slowakei, Fragezeichen, oder gibt es andere Best Cases, die Sie gerne nennen würden?
Das wäre, glaube ich, der stärkste, den wir hätten.
Ja, okay. Zweite Frage, damit man Auskunft geben kann, muss man wissen, was man hat. Also man muss irgendwie relativ strukturiert sein in der Innenorganisation. Ist das ausreichend, also ist das, was da derzeit vorhanden ist, ausreichend und wird sich das durch das Gesetz ändern?
Ich habe die starke Vermutung, dass nein. Wenn man rezente Rechnungshofberichte liest, dass irgendwelche Dinge in irgendwelchen Kisten, in irgendwelchen Büros stapeln. Auch meine Erfahrungen mit Behörden, mit Anfragen sind nicht so, dass da auch eine nachvollziehbar gemacht wird, wo man gesucht hat, wenn man sagt, na, haben wir nicht. Das wäre eben der große Vorteil einer durchsetzbaren Veröffentlichungspflicht, dass die Behörden tatsächlich angehalten werden, endlich mal ernst zu nehmen, ihren Umgang mit Informationen, Daten und Dokumenten, endlich sinnvolle Systeme einzuführen, die wahrscheinlich als Summe die Arbeit sogar erleichtern würden, obwohl Zusätzliches geleistet werden könnte, wie zum Beispiel eine Einstufung in Dokument ist geheim oder Dokumententeile sind geheim oder nicht. Allein weil die Suche nach Dokumenten und die Veröffentlichung quasi automatisiert erfolgen könnte.
Der Spin, den ich beobachtet habe bei der Diskussion rund um das Gesetz, und der findet sich ja dann auch im Gesetz selber drin, war häufig ungefähr so, also man müsse die Behörden davor bewahren, das ist jetzt meine Sprache, nicht die der Politik natürlich, man müsse die Behörden davor bewahren, von irgendwie exzessiven Informationsanfragen geschützt zu werden, weil das so viel Arbeit macht und Aufwand und so weiter, und deswegen sei es auch erforderlich, kleine Gemeinden davor zu schützen, dass sie platt gemacht werden durch irgendwie durch die Fragen und deren Beantwortung. Was mich an diesem Spin immer gewundert hat, und deswegen würde ich Sie gerne um einen Kommentar da bitten in Fortsetzung unseres Themas gerade, ist, dass man eigentlich ja auch hätte sagen können, Das stimmt schon, dass Arbeit macht sowas, aber deswegen muss man halt in den kleinen Gemeinden zu einer besser strukturierten Dokumentenerfassung kommen und zu mehr IT und mehr Investitionen und mehr Projektmanagement und so weiter. Also, oder vielleicht auch mehr Professionalisierung. Und man hätte sagen können, das ist jetzt ein gutes Instrument, um einen höheren Professionalisierungsgrad in der Digitalisierung der österreichischen Verwaltung zu erreichen. Das kam überhaupt nicht, oder jedenfalls, ich habe es nicht gehört, vielleicht habe ich es auch noch nicht gehört, aber was ich schon gehört habe, war eben so eine Art von Abwehrschlacht, ja, gegen das Moderne, das da kommt. Haben Sie das auch so wahrgenommen? Und wenn es stimmt, also wenn der Befund stimmt, dann wäre ja die Befürchtung, dass sich einfach durch ein Gesetz, in dem man dann einerseits die Kleinen sowieso mal gleich ausnimmt, und andererseits in Bezug auf die Strukturierung und Digitalisierung eigentlich kaum was drinsteht, kaum was ändern wird, weil sich der Mindset nicht verändern wird.
Ja,
Oder?
den Eindruck der Abwehrschlacht haben wir uns, glaube ich, auch nicht erwehren können. Ich bin sicher, wir haben das eine oder andere Mal erwähnt, dass man durch strukturierteren Umgang mit diesen Sachen sich auch Arbeit ersparen könnte und dass ein Digitalisierungsboost sein könnte und sollte. Ja, war kein ausreichendes Argument, dass das tatsächlich stärker gemacht werden konnte. Was ich aber schon sagen muss, ist, dass ja nichts gemacht wurde, um die Gemeinden, um kleine Gemeinden vor Anfragen zu schützen. Die kleinen Gemeinden werden davon geschützt, Informationen proaktiv zu veröffentlichen, sind explizit aufgenommen, was ihnen eher noch mehr Aufwand machen wird, die Anfragen dann zu beantworten, wenn sie nicht investieren in eine strukturiertere Daten- und Dokumentenerfassung.
Ja, aber
Da
wenn ich da
werden
noch
manche
nachfragen
Gemeinden.
darf, ja, Entschuldigung, also das ist ja, ich finde das wirklich, vielleicht zeige ich auch den Text her, ja, es ist wirklich interessant, ja, weil da steht also in Paragraph 4 die proaktive Informationspflicht und dann nimmt man im letzten Satz des Absatzes 1 Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnern davon aus, ja, offensichtlich in der Erwartung, dass das Arbeit wegnimmt, ja, aber es nimmt ja natürlich nur dann Arbeit weg, wenn die Verwalteten dann nicht erst recht Fragen kommen, ja. Also, und es nimmt auch nur dann wirklich signifikant Arbeit weg, wenn das Online-Stellen von Informationen, die sowieso vorhanden ist, mehr an Arbeit, also signifikant Arbeit macht, ja, was es ja eigentlich nur dann dürfte, wenn es eben mehr ist als nur irgendwo ein Häkchen setzen oder ein Klick setzen, kann auch veröffentlicht werden. Was ja bedeutet, dass die Binnenstruktur nicht funktional ist, sonst wäre es ja nur ein Häkchen, ne? Durch einen Entscheider oder eine Entscheiderin. Also im Grunde ist das paradigmatisch Anti-Digitalisierungsgesetzgebung, wenn ich es jetzt polemisch sagen würde. Ja? Oder
Da
habe ich einen
bin
Denkfehler irgendwo?
ich zu wenig Digitalisierungsexperte, aber wir sind schon der Meinung, dass besonders bei Dokumenten, die in Behörden entstehen, einfach mehr Strukturierung, auch mehr viel einfachere dann teilweise Schwärzung zum Beispiel ermöglichen würde und dass das natürlich einen Boost für Transparenz und auch eine Arbeitsersparnis gewesen wäre. Ja, ich glaube, die Gemeinden hoffen einfach, dass ihre Bürgerinnen selbst nicht so wissbegierig sind und hoffen, dass sie dadurch sich ein bisschen Arbeit ersparen werden. Ich weiß nicht, ob das so realistisch ist. Zusätzlich haben natürlich die Gemeinden jetzt dann die Möglichkeit, weiterhin wie in jedem Verwaltungsverfahren, eine Mutwilligkeit zu unterstellen und Mutwilligkeitsstrafen auch zu verhängen, die über 700 Euro hoch sein können. Und das haben wir schon in Einzelfällen angewendet gesehen, wo das höchst fragwürdig war. Also ja, systemisch wird da einfach sehr, sehr wenig umgedreht und hält da wenig die Erkenntnis Einzug, dass man wirklich nur das Wissen verwaltet und das Wissen eigentlich uns gehört, das bei Behörden liegt.
Wie hoch ist denn der Anteil, also oder sagen wir so, wie berechtigt ist diese Angst, dass es irgendwie sozusagen querulatorische oder politisch gesteuerte Lahmlegungsversuche von Bürokratien geben könnte durch solche Anfragen?
Einen gewissen Anteil von Menschen, die Anfragen stellen, für die es vielleicht auch keine Rechtsbasis gibt, gibt es ja auch jetzt schon. Da braucht man sich nicht auf ein Gesetz berufen. Die können auch einfach E-Mails schreiben. Ich weiß nicht, was da ein IFG groß ändern soll. Ich nehme an, das werden wir dann sehen. Aber es ist ja schon immer noch die Provision enthalten, dass die Behörden quasi nur die Informationen rausgeben können, für deren Herausgabe sie Zeit haben. Also es gibt ja nicht nur die förmlichen, inhaltlichen Geheimhaltungsgründe, sondern außerdem noch die Einschränkung auf Einschränkung sonstiger Tätigkeiten der Behörden, dass die eben nicht, dass das auch ein Grund ist, einfach eine Anfrage negativ zu bescheiden. Was ich auch interessant finde, ist, dass der Aufwand für Behörden, jetzt zum Beispiel Auskunftsverweigerungsbescheide auszustellen, gar nicht mit eingerechnet wird. Also wir haben sehr oft aus den Medien gehört, es sei so viel Aufwand, es wäre so viel Aufwand, dieses Gesetz umzusetzen, aber wir hatten nie eine nachvollziehbare Aufwandsschätzung auch aus den Gemeinden, aus den Ländern.
Also das, worauf Sie sich beziehen gerade, glaube ich, ist § 9 Absatz 3. Der Zugang ist nicht zu gewähren, wenn der Antrag auf Information offenbar missbräuchlich erfolgt oder wenn, beziehungsweise soweit die Erteilung der Information die sonstige Tätigkeit des Organs, jetzt kommen wieder zwei wunderschöne unbestimmte Rechtsbegriffe, wesentlich und unverhältnismäßig beeinträchtigen würde, was wiederum letztlich der Disposition der Behörde, bei der angefragt wurde, in der Ersteinschätzung unterfällt.
Ja. Und auch hier wird die Vorgängerregelung gerade sehr oft verwendet, um erstmal Anfragen abzulehnen oder Auskünfte zu verweigern, ohne dass jemals auch nur gesagt wird, wie viel Aufwand wäre es überhaupt, eine Auskunft zu erteilen. Allein deswegen werden von den Verwaltungsgerichten ganz häufig Bescheide einfach zurückgeworfen und man kriegt dann auch keine Entscheidung in der Sache als Anfragesteller, sondern muss gegebenenfalls nochmal eine Runde vor den Verwaltungsgerichten einlegen.
Ja, wobei da interessanterweise, das war ja dann in der politischen Diskussion auch durchaus kritisiert, auch noch hinzukommt, dass man ja eine entsprechende Ablehnung zunächst gar nicht in Bescheidform kriegt, nicht, sondern man kriegt erst einen Bescheid, wenn man einen solchen schriftlich beantragt. Ne? Also auch das ist eigentlich eine Maßnahme, um jemand abzuschrecken, weiterzumachen. Nicht? Also man muss schon relativ gut Bescheid wissen über das Verwaltungsverfahrensrecht und über überhaupt Recht, ja, um dann auf die Idee zu kommen, wenn die Gemeinde sagt, macht man nicht, weil legt uns lahm, auch noch einen Bescheid zu verlangen, den man bekämpfen kann. Ne? Und also Sie haben vielleicht für sowas Zeit und der Herr Thür hat vielleicht oder der Herr Werner hat für sowas Zeit, aber jetzt irgendwie jemand, der einen anderen Job auch noch nebenbei hat, macht das vielleicht in vielen Fällen dann nicht mehr. Ne? Also es ist schon auch das nicht sehr dazu geeignet, viele Fälle entstehen zu lassen, vermutlich. Ne? Also viele Fälle von nicht professionell unterstützten Anspruchstellerinnen und Anspruchstellern.
Ja, und auch hier eine Abweichung von anderen Rechtsvorschriften wie dem UIG, wo einfach eine automatische Bescheiderstellung vorgesehen ist.
Ja, wurde kritisiert, wurde nicht aufgenommen, findet man in der Politik, ist jetzt irgendwie vielleicht auch zu speziell, ich weiß es nicht. Ja, habe jetzt die große Diskussion darüber nicht so ganz wahrgenommen, was bedauerlich ist. Ja. Aber möglicherweise das Fortbestehen von Frag den Staat garantiert, weil vermutlich sie da entsprechend helfen können oder beraten können.
Was ja, mich jetzt Rechtsberatung ist tatsächlich immer schwierig.
Genau, ja, das bringt mich ja jetzt zur nächsten Frage, warum, also wie, ich meine, Sie haben ja alle auch einen Job eigentlich nebenbei, nicht? Oder auch hauptsächlich. Also die Ressourcen sind da auch enden wollend und es gibt ja alle möglichen Bedenken von der Rechtsberatung bis zur Haftung letztlich, die man sich bei sowas, wenn man in einer NGO drin ist, ja auch noch überlegen muss. Jetzt kann man wieder sagen, ist eigentlich bedauerlich. Man könnte aber auch sagen, sowas gehört gefördert, sowas gehört institutionell incentiviert. Gibt ja für Verbraucherinnen und Verbraucher seit Jahrzehnten Vereine, die entsprechend subventioniert werden. Hier eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Oder habe ich was verpasst?
Nein, also nein. Okay. Wir haben... reden wir kurz über die Finanzierung vom Forum Informationsfreiheit. Wir haben ein, zwei Preise gewonnen, die monetär dotiert wurden. Ansonsten kommen alle unsere Finanzen, die wir für Website, Domain etc. brauchen und manche und die Verfahren, die wir verlieren, wo wir quasi die Anwaltskosten, auch die Schriftsatzkosten, also sind jetzt nicht Riesenbeträge, aber Tausende kann es schon sein. All das kommt hauptsächlich von Einzelspenderinnen und Einzelspendern. Wir haben eine eigene Seite, also wir haben die Möglichkeit zu spenden und hoffen, dass wir auch in den nächsten Jahren Richtung Inkrafttreten des Gesetzes irgendwie schaffen, auch und sei es eine Halbzeitstelle irgendwo zu etablieren, die einen Grundbetrieb des Forums quasi aufrechterhalten kann und die Projekte ein bisschen weitertreiben kann, die wir haben. Wir haben tatsächlich das Problem, dass wir einige Gerichtsverfahren geführt haben und jetzt gerade auch beispielsweise gewonnen haben. Und wir kommen nicht dazu, es zu kommunizieren, weil die Zeit nicht dafür da ist. Unsere Spender legen wir offen. Wir haben eine Finanzierungsseite, ich glaube, unter Organisation steht das. Ja. Über 1.000 Euro Spender legen wir offen und darunter quasi gesammelt. Und ich sehe, dass wir haben wir schon ein bisschen was da.
Ja. Wer wäre denn eigentlich Ihr Ansprechpartner in der Regierung für solche Finanzierungsfragen? Ist das klar?
Nein, dass eine Regierungsfinanzierung, würden wir wahrscheinlich schon drüber nachdenken, wenn sie uns angeboten würden, aber streben wir auch gerade nicht unbedingt an.
Oder dann frage ich allgemeiner, wer in der Regierung ist für Sie zuständig, für all Ihre Anliegen?
Das war zwischendurch ein bisschen kompliziert, aber das Gesetz kam aus dem Kabinett Edtstadler, also Verfassungsministerium. Und ich nehme an, die sind auch für diese Agenden weiterhin zuständig.
Finden Sie das richtig? Weil ganz evident ist das eigentlich nicht. Ne? Es geht ja regelmäßig um Fragen des Datenschutzes, dann wäre das Justizministerium zuständig.
Ja, es ist eine Grundsatzmaterie. In Deutschland sind es, glaube ich, die Innenministerien. Da kann man sich auch fragen, ob das die sinnvollste Position ist. Ich glaube, man muss sich generell
man könnte auch noch wer sich sagen, zuständig fühlt. Es geht um Digitalisierung und Innovation, das liegt im BMK. Es geht um Strategie, dann ist man im BKA. Also es geht um Informationssicherheit vielleicht, dann ist man im BMI. Also man fände schon ein paar Ministerien, die potenziell zuständig sein könnten.
Hurra, Querschnittsmaterien.
Ja, aber sowas wird ja selten dann nur rein nach sachlichen Kriterien entschieden, nicht? Es geht dann immer auch schon um Koalitionsresonen oder um Politik letztlich, nicht so sehr am Recht.
Würde ich annehmen,
ja. Naja, das heißt also, wir können jetzt und sollen auf jeden Fall hier einen Spendenaufruf tätigen. Den machen wir. Ja, also wenn Sie das wichtig finden, dann unterstützen Sie das Forum Informationsfreiheit. Aber an Sie, Herr Hammetner, würde ich gerne die Frage stellen, wie tragfähig oder wie nachhaltig sowas sein kann, nicht? Also Sie laufen ja die ganze Zeit eigentlich als Don Quixote gegen Windmühlen, wenn ich dieses Bild bemühen darf. Seit 10 Jahren oder 12 Jahren, jetzt gibt es einen wichtigen Zwischenschritt, aber das Gesetz braucht noch, bis es in Kraft ist. Dann wird man Jahre brauchen, bis sich da irgendeine Verwaltungspraxis herausgebildet hat, bis es Entscheidungen gibt und so weiter. Also wahrscheinlich ist noch nicht einmal Halbzeit. Hat man
Halbzeit,
so
wohin? Was ist das
eine,
Idealbild
was ist
überhaupt?
das Ziel? Ja, ich weiß nicht, in Richtung einer Best Practice zu kommen vielleicht, ja, wenn das
Ja.
ein Ziel wäre, ja. Dann ist also noch nicht der Halbzeitpfiff vielleicht erfolgt. Wie lange macht man sowas oder was brauchen Sie, abgesehen jetzt von Spenden und Hilfe im Verein, was braucht man noch, um dann auch noch die zweite Hälfte spielen zu können?
Na, also einerseits fühlen wir uns als großteils ehrenamtliche Organisation durchaus wohl, aber wir sehen tatsächlich, dass wir schlagkräftiger wären, wenn wir uns institutionalisieren könnten. Wir haben noch nicht den super Weg dorthin gefunden und wir haben ja jetzt auch gesehen, dass auch eine Institutionalisierung und eine Zuständigkeit für Informationsfreiheit auch auf Behördenseite eigentlich nicht gewollt ist, also dass es eben keinen Informationsfreiheitsbeauftragten gibt, dass es nicht mal in jeder Behörde einen Ansprechpartner geben soll, wo es Open Data Be Beauftragte zum Beispiel in jeder Behörde geben soll. Also dass ich glaube, das Thema wird immer besonders auf Behördenseite einfach zu niedrig gehängt. Und das ist natürlich schade, weil wir dadurch auch keine quasi mit allen und niemanden reden müssen, um zu erfahren, was angedacht ist, was Praxis ist und wie wir auch Behörden unterstützen können, die Praxis zu verbessern. Sehr oft haben wir wenn wir vor Gericht zum Beispiel mit Behörden Kontakt haben, dann ist das ja einfach eine professionelle Uneinigkeit, die man dann sehr gut durchdiskutieren kann und wo jeder die Position des anderen quasi ganz gut sehen kann. Bei manchen Verfahren sehen wir schon, dass da die Mutwilligkeit, die es nur auf Bürgerseite geben kann, laut Gesetz, durchaus auf der Behördenseite auch passiert. Aber tatsächlich die Frage, was brauchen wir als Forum Informationsfreiheit, außer juristische, technische und publizistische Unterstützung, also bei der Aufarbeitung unserer Sachen, wer mag jederzeit. Und Geld ist tatsächlich noch eine Frage, die uns jetzt gerade beschäftigt. Also wir halten gerade ein bisschen, machen gerade ein bisschen Verschnaufpause und müssen uns da auch jetzt selbst finden, und selbst entscheiden, wie wir unsere Rolle quasi anlegen und welche Projekte wir verstärkt verfolgen jetzt. Wir haben aber nicht so wenig Ideen.
Ja, vielleicht noch ein Punkt in die Richtung, wenn man im Gesetz selbst liest, dann gibt es ja dort einen Abschnitt, der sich mit Beratung und Unterstützung beschäftigt. Und als zuständige Einrichtung, die dann Beratung und Unterstützung leisten soll, wird in Paragraph 15 die Datenschutzbehörde genannt.
Ja.
Die muss nämlich beraten und unterstützen, die interessanterweise die
Punkt, Punkt, ja.
informationspflichtigen Organe, ja, beziehungsweise Einrichtungen. Und sie
Aber
muss
nur in
nur in
datenschutzrechtlichen
datenschutzrechtlichen
Belangen.
Belangen der Vollziehung, genau, ja. Also das ist gleich doppelt einschränkend, nicht? Also einerseits berät sie und unterstützt sie nicht die Leute, die Begehren haben. Und sie unterstützt auch nur durch die Bereitstellung zu datenschutzrechtlichen Fragen, ja. Also auch
Ja.
nur auf der einen Seite sozusagen. Und
Und
außerdem musste das
sie
Gesetz.
dürfen nur Leitfäden und Angebote
Ja, erstellen.
machen.
Also das ist sehr zurückhaltend. Ja, da ist
Also in
jetzt.
Einzelverfahren kann da jetzt niemand anrufen, außer bin kein Jurist, Amtshilfe soll es ja auch geben, aber
Ja. Ja, nein, also
Eher schwierig.
eher schwierig, glaube ich, ja. Und sie hat dann, also das heißt, es ist eine sehr zurückhaltende Beratung und Unterstützung, ja. sowohl der informationspflichtigen Organe, aber erst recht der Bürgerinnen und Bürger oder der Journalistinnen und Journalisten. Und sie muss das Gesetz begleitend evaluieren, das steht im Absatz 2, und darüber die Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit nach diesem Gesetz informieren.
Da ist die Frage, wie kommt sie überhaupt an die Informationen, wie das Gesetz angewendet wird und wie interpretiert man Anwendung dieses Gesetzes, wenn wir haben jetzt bei der Auskunftspflicht die Sache, dass Behörden, und das ist eine Rechtsauffassung, die mir nachvollziehbar erscheint, dass jeder Anruf mit einer einfachen Frage an eine Behörde ein Auskunftsbegehren nach dem Auskunftspflichtgesetz ist und nach dem zu behandeln ist, aber nicht jede eine Behörde schreibt natürlich nicht, macht natürlich keine Stricherlisten, wie viele Aufträge hat, Anrufe hatte ich heute und wie viele waren da Fragen zu Informationen, die bei mir vorliegen, die ich dann auch beantwortet oder nicht beantwortet habe. Also wird sehr spannend, wie diese Berichte der Datenschutzbehörde aussehen und was sie da für Informationen überhaupt einfließen lassen kann.
Zumal die Datenschutzbehörde sich ja, glaube ich, jetzt auch nicht gerade danach drängt, ununterbrochen neue interessante Aufgaben zu übernehmen, sondern im Gegenteil eigentlich ständig immer wieder betont und vielleicht auch zu Recht betont, dass sie eigentlich nicht zu wenig zu tun hat, schon jetzt nicht, also noch vor Informationsfreiheitsgesetz nicht zu wenig zu tun hat.
Ja,
Herr Hamedner, so, wenn man das jetzt alles zusammenfasst. Ja,
ich kann dann, aber noch beisteuern, sorry. Die absurde Situation war ja, es gab ein Expertenhearing im Nationalrat oder des Nationalrates, wo ich auch sprechen durfte. Und da kam auch eine Vertreterin der Länder, die da so nebenbei erwähnt hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder die Frage kam sogar aus der Politik. Also von den Abgeordneten, dass ja dann bei den Ländern Stellen eingerichtet werden, die Gemeinden dann unterstützen bei der Bearbeitung von solchen Informationsfreiheitsbeauftragten, von solcher Informationsfreiheitsanfragen. Mhm. Und es ist ein bisschen absurd, dass hier quasi intern jetzt ohne gesetzliche Basis Stellen geschaffen werden, die explizit nicht ins Gesetz aufgenommen wurden, nämlich eine Informationsfreiheitsbeauftragte, aber nur für einen Teil quasi der Medaille, nur für die Behörden. Systemisch natürlich sehr schwierig. Das hätten wir, die gleichen Ressourcen hätten wir viel besser einsetzen können, wenn man das auch den Bürgerinnen und Bürgern offenstellen würde, solche Stellen auch anzurufen.
Zumal zu erwarten ist, wenn das auf Länderebene passiert, dass dann halt jedes Land, wie so oft, meint, es wisse das besser als alle anderen und das dann also auch noch in unterschiedlicher Form ausgebildet sein wird, nicht? Also gut oder nicht gut. Wenn man das zusammenfasst, also bleibt so irgendwie, das Glas ist nicht voll, es ist nicht leer, es ist irgendwie halb leer. Aber es besteht jedenfalls kein Anlass zur Euphorie. Ne? Das kann man vielleicht, das fasst das Gespräch zusammen vielleicht richtig. Und Sie sagen schon,
je nach der höchstpersönlichen Interessenslage, wer immer schon Anfragen an die Wien Holding stellen wollte, und ich kann mir vorstellen, dass das einige Zuhörer sind, bei denen kann schon Euphorie ausbrechen.
Gut, also dann gibt es vereinzelt Fälle für Euphorie, aber auch erst 2025, also ist noch ein bisschen Zeit, kann man ein bisschen Vorfreude machen. Allerletzte Frage aus meiner Sicht, wenn ich darf, zurückkommend noch auf ein, zwei Mal, haben wir das schon angesprochen. Wir sind ja nicht allein in Europa, es ist ja keine Insel Österreich. Ja. Es passiert in Europa seit 20 Jahren, dass man Informationsfreiheit irgendwo zu stärken versucht. Es gibt auch in Europa seit, ich glaube, 2001 entsprechende gesetzliche Vorlagen oder Vorgaben. Würden Sie hoffen wollen, dass sich sozusagen durch den europäischen Druck die Sache weiter verändern wird? Oder ist das jetzt so, wie es ist, festgeschrieben für die nächsten 10 Jahre?
Mit Druck von außen Den gab es ja auch, also es gab auch Stellungnahmen vom International Press Institute von Access Info, der größten NGO für Informationsfreiheit auf Europaebene. Ich glaube nicht, dass denen viel mehr Bedeutung zugemessen wurde als unserer. Fürchte eher, dass es vielleicht Abwehrreaktionen gibt, wenn jemand von außen meint, seinen Senf zu unseren eigenen Verwaltungsbelangen quasi abzugeben. Also da habe ich relativ wenig Hoffnung. Ich habe generell nur mehr ein bisschen Hoffnung auf Verbesserungen in dem Gesetz in den nächsten Jahrzehnten. Einfach ich weil
sogar von Jahrzehnten? Wow, okay.
Naja, wir haben jetzt die Auskunftspflicht als Grundsatz plus Bundes- und Landesgesetze seit 86, 87. Jetzt wird es erstmals wirklich angefasst. Und das war, diese Rechtslage hatte kein Vetorecht für einzelne Länder, weil man alles wirklich einheitlich machen wollte. Ich bin sehr gespannt, ob sich eine Verfassungsmehrheit für wirklich starke Verbesserungen finden wird in den nächsten Jahren. Die Hoffnung wäre, besonders wenn man irgendwelche systemische Probleme tatsächlich noch finden, die uns jetzt gerade noch nicht bekannt wären. Aber dass die jetzige Gesetzeslage ist jetzt eindeutig, oder die ab September nächsten Jahres gültige Gesetzeslage wird stärker verfestigt sein als die bisherige Lösung. Und für substanzielle Änderungen an der bisherigen Lösung haben wir jetzt 11 Jahre gebraucht. Obwohl schon recht oft versprochen wurde, dass es in nur wenigen Monaten dann kommt. Die absurde Timeline haben wir ja jetzt nicht ausgiebig nachgesprochen. Also ja, aber vielleicht verändert sich der politische Prozess ja um das eben auszugleichen.
Ja, Sie haben jetzt einen Punkt, den ich vorher unterschlagen habe, und den möchte ich doch noch nachbringen, weil das sehr wichtig ist, erwähnen. Wir haben noch über ganz viel nicht gesprochen, haben Sie recht, nämlich, aber der ist vielleicht wirklich besonders wichtig, dass zum Beispiel diese 5000 Einwohnerschwelle auch verfassungsrechtlich jetzt abgesichert ist und also jede Änderung daran eine Zweidrittelmehrheit braucht und in den derzeitigen politischen Verhältnissen in Österreich, die seit doch jetzt langer Zeit herrschen, daher zwingend auch die Involvierung der Opposition braucht oder eines Teils der Opposition braucht, sodass das schon sehr, sehr stark jetzt in Stein gemeißelt ist, was da steht. Und ich möchte auch sagen, dass also das Auskunftspflichtgesetz, da haben Sie auch völlig recht, seit 1998, also doch jetzt wirklich lange Zeit nicht verändert wurde, nicht angegriffen wurde. Nicht? Und obwohl das ja ein Thema ist, das kaum, also es gibt wenige Themen, die nicht so stark durch die Digitalisierung beeinflusst waren, wie das, wie der Staat mit seinen Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren kann. Nicht? Und trotzdem haben wir da jetzt 25 Jahre nichts gehabt an Änderungen.
Ja. Und also, das Gesetz ist auch so kurz, dass vorher nicht super viel geändert wurde, glaube ich.
Stimmt, auch das ist wahr, nicht? Also das ganze Auskunftspflichtgesetz kann man schnell lesen, ja. Denn das ist es, ja. So lange ist es, ja. Also ist jetzt nicht so wahnsinnig umfangreich, da haben Sie auch recht, ja. Naja, ja, das ist jetzt sehr, ja.
Zusätzlich zu der 5000 Einwohnergrenze ist ja auch das normale Bundesgesetz kann ja nicht verlautbart werden, Änderungen daran, ohne Zustimmung aller Länder.
Ja, auch das ja. Also auch die einfach gesetzliche Rechtslage ist dann noch durch die Verfassung abgesichert, das stimmt ja. Also es wird sehr schwierig, das zu ändern. Ich wollte jetzt nicht gar so pessimistisch sein, aber und ich habe jetzt in Bezug auf den europäischen Druck eigentlich auch jetzt weniger NGOs gemeint, sondern eher Bürgerinnen und Bürger, die irgendwann mal merken, dass sie, wenn sie bei der Kommission ein Dokument anfragen, das sie in einer Woche haben, und wenn sie bei der Gemeinde irgendwas anfragen, dann irgendwie halt abgespeist werden, nicht einmal mit einem Bescheid, dass diese Diskrepanz irgendwann politisch einen Druck erzeugt, so war die Frage eher gemeint. Aber da sind Sie offenbar auch nicht ganz optimistisch, ne?
Ja, es ist halt nicht jedermanns oder jeder Frau Hobby, Informationsansuchen bei unterschiedlichen Stellen zu stellen.
Und das dann zu vergleichen, ja.
Da haben Sie das dann zu vergleichen.
Und daraus dann eine Wahlentscheidung abzuleiten, das dann noch mehr, ja. Ja. Na gut, also verabreden wir uns, wenn Sie mögen, Herr Hamettner, wieder, dass wir vielleicht im September 2025 nochmal reden, wenn dann das Gesetz in Kraft ist, und dann im September 2026 nochmal reden, wenn man vielleicht die allerersten Erfahrungen hat. Und vielleicht Super. Dann, ich weiß nicht, in 12 Jahren wieder reden, wenn wir beide alt und schwach geworden sind, ob dieser Pessimismus, der sich jetzt am Ende hier doch breit macht, ob der dann so berechtigt war.
Ich habe gerne Unrecht. Und zwischendurch können wir gerne über ja. Bundesarchivgesetz, Dokumentationspflichten,
ja. Darüber sollten wir auch reden. Und Rechnungshofberichte, wo drinnen steht, dass irgendwie die Kommunikation des Kabinetts nicht verachtet wurde und solche Sachen. Nicht? Also das, da kann man eine Menge reden. Ja, da haben Sie völlig recht.
Und ich hatte jetzt nicht mal meinen 15 Minuten Gesundheitsministeriums-Rant untergebracht.
Was schade ist, aber den machen wir, glaube ich, beim nächsten Mal unbedingt. Ja, denn der passt direkt auch in den Themenbogen hier in dieser Veranstaltung. Über den reden wir extra. Das machen wir jetzt nicht mehr, denn das wäre schade, wenn das ganz am Ende kommt. Darüber reden wir noch, über Gesundheit und Transparenz und auch über Veraktungen und Archiv und Archivsperren für mehrere Jahrzehnte aufgrund diskretionärer Entscheidungen von politischen Stakeholdern, darüber reden auch noch. Also es gibt eine Menge noch zu reden. Aber für heute will ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken, Herr Hamettner. Wenn Sie einverstanden sind, mache ich hier mal zu. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen, die Sie zugehört haben, ganz herzlich dafür, dass Sie das tun. Ich hoffe, Sie bleiben mit uns verbunden. Ich hoffe, Sie bleiben interessiert. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder so rasch wie möglich werden. Wenn Sie es live hören, haben Sie ein schönes Wochenende. Wenn Sie es später mal hören, dann haben Sie eine schöne Woche. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören.